Vater, danke dir für diese Zeit, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass du uns den Römerbrief gegeben hast, Herr. Und was für ein weltbewegendes Buch das war in der Kirchengeschichte und heute noch ist. Wir beten, dass du uns leitest dadurch, Herr, dass du diese Zeit auch segnest heute Morgen, wenn wir darüber nachdenken. Und wir beten, dass du uns gut vorbereitest als Gemeinde für diese Predigreihe ab August. Wir danken dir, Herr. Amen. Ein weltbewegendes Buch. Natürlich ist die ganze Bibel Gottes Wort und weltbewegend, aber tatsächlich von allen Büchern der Bibel ist Römerbrief eine dieser Bücher, Piper hat das mal so beschrieben, das ist wie wenn du ein Rembrandt-Gemälde siehst. Rembrandt hat sehr viel mit Licht gespielt, also der Maler Rembrandt, und der hat quasi in der Mitte wie ein Spotlight seine Bilder so gemalt und das Licht kam da und alles andere war im Dunkel so, ne? Und Piper hat das so beschrieben, Römerbrief ist ein bisschen so, wo das Licht ist. Ja? Alles andere ist Gottes Wort, alles andere ist Teil der Gemälde, wenn man so will. Aber manches ist so in Dunkelheit noch. Und Römerbrief ist so was wirklich scheint. Ne? Also wo die Wahrheiten der Bibel wirklich so klar dargestellt werden. Und aus dem Grund ist es auch in der Kirchengeschichte ein sehr besonderes Buch gewesen. Vor allem in großen Momenten der Kirchengeschichte, also drei Menschen oder vier Menschen insbesondere, wurden durch den Römerbrief wirklich berührt, die wichtig wurden für die Geschichte der Kirche. Also der eine ist Augustinus im 4. Jahrhundert, der wurde bekehrt durch Römer 13, 13 und 14. Das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, aber ganz interessant. Martin Luther, vor allem in seinem Studium von Römer 1, 17, wurde er bekehrt. Und dann John Wesley im 18. Jahrhundert. Also John Wesley sehr, sehr wichtig für die englische Erweckung, also britische Erweckung in dem 18. Jahrhundert. Er wurde auch Christ, als er in einem Treffen ging, bei dem Luthers Vorwort zum Römerbrief vorgelesen wurde. Das sind sehr wichtige Momente in der Kirchengeschichte, also Augustinus, Martin Luther, John Wesley. Und dann kam noch im 20. Jahrhundert, wo liberale Theologie die deutschen Unis wirklich im Griff hatte, kam Karl Barth, also Karl Barth neo-orthodox, also ich würde auch nicht alles empfehlen von Karl Barth, aber auf alle Fälle hat er einen Römerbrief-Kommentar geschrieben, die wie ein Paukenschlag unter die Theologen waren hier in Deutschland, wo er den liberalen Theologen zurückberufen hat, einfach auf das Wort und das an sich wirken zu lassen, also das nicht immer zerreißen zu wollen durch die Kritik, die sie damals hatten, sondern wirklich das Wort sprechen zu lassen. Und es war eben gerade durch den Römerbrief. Sehr bewegend und ich glaube auch im Leben von einzelnen Christen, also in meinem Leben auf jeden Fall, hat das Römerbrief wirklich so viele Aha-Momente gegeben wie kein anderes Buch der Bibel. Es ist wirklich ein großer Schatz, den wir da haben. Genau. Ich werde ein bisschen zu den Hintergründen was sagen und dann möchte ich einfach so eine Vogelperspektive von dem Buch geben. Anlass und Absicht. Anlass und Absicht. Also Paulus schreibt Römerbrief oder schrieb Römerbrief in Korinth im Jahr 56, 57 nach Christus. Das ist während seiner dritten Missionsreise und Paulus' Wunsch war, neue Felder für das Evangelium zu finden. Das sagte er zum Beispiel in Kapitel 15, Vers 20 und fortfahrend. Und damals hatte er Spanien im Blick. Warum Spanien? Einfach geografisch. Geografisch, warum Spanien? Also wenn man so die
Waren die Mauern da noch oder war wie das zeitlich einzuordnen? Das war noch nicht da, oder?
Nee, das kam danach. Aber gut, dass du das weißt.
1500 Jahre später würde das Evangelium dann gleich nach Amerika kommen.
Von Spanien, ja, Kolumbus, ja. Also Spanien war zu der Zeit wirklich die weitesten Ecke des Römischen Reiches im Westen. Und es gibt auch Verheißungen im Alten Testament, die sagen, dass Gottes Licht quasi bis hin nach, ich habe vergessen, wie der Ort heißt, aber das war ein Ort, die heute in Spanien ist. Und damals schon im Alten Testament, dass das Licht bis dahin kommt. Von daher, Paulus, der immer dieses Anliegen hat, also das Evangelium muss zu allen Enden der Welt kommen, zu der damaligen Zeit für die Römer, und auch für Paulus war das Spanien. Ja? Das heißt, er will noch dahin. Er will dahin, aber erst nach einer Reise nach Jerusalem. Das ist auch die Reise, wo er dann festgenommen wurde. Aber zu der Zeit, dass er das schrieb, wusste er noch nicht, was alles in Jerusalem passiert. Er plante dann, auf dem Weg von Jerusalem nach Spanien in Rom einen Stopp zu machen. Und das wäre seine erste Reise nach Rom, von dem wir wissen. Die Gemeinde in Rom wurde nicht von ihm gegründet. Da existierte schon eine florierende Gemeinde. Er kannte diese Gemeinde auch persönlich nicht. Er hat nur sehr viel über sie gehört. Aber es scheint, dass er will, dass diese Gemeinde eben ein Basis wird für seinen Dienst in neuen Feldern. Ja, also das liegt, diesen Eindruck bekommen wir in Kapitel 15, Vers 24 zum Beispiel. Und es scheint, dass dieser Brief unter anderem eine Selbstempfehlung ist. Ja, also welches Evangelium verkündigt er, Paulus? Welches Evangelium glaubt er? Und er will, dass sie seine Mission unterstützen. Also das kann schon mal erklären, warum er so gründlich das Evangelium darlegt in diesem Buch. Aber er beabsichtigt noch mehr. Und wenn jemand Kapitel 1, Vers 11 bis 13 vorlesen kann. Römer 1, 11 bis 13.
Nicht ich.
Danke.
Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden.
Danke. Also wir sehen hier in Vers 11, dass er die diese starke Gemeinde noch weiter stärken möchte, durch das, was er gerade schreibt. Er will auch von ihnen ermutigt sein. Und das ist interessant. Ne? Er schreibt das und er will sie auch sehen, um sie zu stärken, aber dass sie auch ihn ermutigen. Und er möchte beteiligt sein in der großen Ernte, die dort geschieht in Rom. Ja, also er will mitmachen. Also das sagt er in Vers 13. Ja. Er will auch Frucht unter ihnen wirken. Seine ausführliche Darstellung des Evangeliums soll also diesem Zweck dienen. Ja, die Stärkung und Festigung der römischen Christen im Glauben. Und zwei weitere Stellen liefern uns Hinweise auf seine Absicht. Das ist einmal Kapitel 1, Vers 5 und 6, da sagt er, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Und dann ganz am Ende des Buches benutzt er dieses Wort nochmal, oder diese Begriffe, also Kapitel 16, Vers 25 und 26. Da sagt er, dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam und so weiter. Also die gleiche Ideen, die gleiche Begrifflichkeiten. Für ihn ist wichtig, dass unter den Römern, also dass sie nicht nur das Evangelium kennen, sondern dass es auch zu Glaubensgehorsam führt. Durch das Evangelium werden sie noch mehr gestärkt und noch mehr befestigt, und das wird auch Frucht bringen in ihrem Leben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also oft haben wir diesen Eindruck, vielleicht sagen wir das nicht laut, aber wir funktionieren ein bisschen so: Evangelium ist nur für den Anfang. Ja, danach brauchen wir das Evangelium nicht mehr. Und für Paulus, ihm ist ganz klar, das Leben im Glauben wächst aus dem Evangelium heraus. Ja? Wenn wir uns schwer tun mit Leben im Glauben, es ist nicht, weil wir, keine Ahnung, also Dinge einfach nicht checken oder weil wir einfach uns mehr anstrengen müssen. Es ist wahrscheinlich, weil wir das Evangelium in jedem Bereich unseres Lebens noch nicht wirken ließen. Ja? Es ist das Evangelium das absolute Fundament für das Leben im Glauben. Und deswegen auch diese florierende Gemeinde, auch diese starke Gemeinde, die einen guten Ruf hat, und das sagt er in Kapitel 1, die hat einen guten Ruf, diese Gemeinde bekommt die größte, ausführlichste Darlegung des Evangeliums als jede andere Gemeinde in der Bibel. Das ist interessant, ne? Also zumindest schriftlich. Natürlich, ich glaube auf jeden Fall, dass Paulus das Evangelium ausführlich dargelegt hat in jeder Gemeinde, wo er war. Aber zumindest von dem, was wir heute haben. Und das ist sehr, sehr interessant. Das zeigt uns einfach, wie wichtig es ist, dass wir gefestigter werden im Evangelium, auch als Gläubige. Das ist nicht nur für den Anfang, sondern es ist grundsätzlich so. Und so können sie dem Herrn ein wohlgefälliges Opfer sein. Und wir werden später sehen, das ist auch so ein Begriff, den er benutzt. Er will, dass diese Gemeinde ein Opfer ist für den Herrn. Genau. Noch ein letzter Grund, warum das Evangelium bis nach Rom bringen. Das hat mit Paulus Biografie zu tun. Könnt ihr euch erinnern, irgendwas aus der Apostelgeschichte oder aus Paulus Geschichte? Warum ist es ihm wichtig, dass er auch in Rom das Evangelium predigt?
Ja, weil er Römer ist.
Er ist Römer.
In seinem Dienst ist er viel Rom gekommen.
Wie bitte? Das stimmt, aber das ist... Ich lasse es auch. Was wissen wir noch von Paulus Biografie, Selbstverständnis?
Er hat sich immer sehr berühmt, sein Pedigree, sein Lebenslauf war ja das Beste in Augen der Welt schlechthin. Und in Rom ist dann auch der zentrale Ort. Das heißt, je mehr Leute man mit dem wahren Evangelium erreicht, umso gottzentrierter ist. Er wäre ja dann auch im Gefängnis, also er war dann im...
Ja.
Geschehen.
Ja.
Aber ich war ja selber auch Saulus, hat ja selber die Christen vorher verfolgt, oder war das genau, und ich weiß jetzt nicht, Christen verfolgen, und Rom war ja auch mal ein Thema. Das vielleicht deswegen das auch so gehört hat.
Ja, das kann auch auf jeden Fall auch sein. Also ein Aspekt von seiner Biografie ist auch sehr wichtig. Ihm wurde den Auftrag gegeben, und das sagt er immer wieder, also Galater 2 betont er das zum Beispiel auch, und in Apostelgeschichte sehen wir an unterschiedlichen Stellen, dass er sagt das von sich auch, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat, den Heiden zu erreichen. Ja? Und Rom die Hauptstadt der Heiden. Ja? Also wenn ein Ziel für ihn geben sollte, das ist die Hauptstadt der Heiden. Ja? Und später sehen wir auch in Apostelgeschichte, also nach dieser Zeit, dass er Römer geschrieben hat, sehen wir auch, dass er hat ein sehr großes Anliegen, das Evangelium auch bis zu Rom zu bringen. Und dann Gott verspricht ihm auch, während er gefangen ist in Caesarea, du wirst auch vor dem Kaiser Zeugnis geben. Ja? Also das ist ein bisschen so für ihn selbst so der Höhepunkt. Also wenn ich bis nach Rom das Evangelium gebracht habe, dann habe ich quasi das erfüllt, wozu ich berufen wurde. Das kommt raus an unterschiedlichen Stellen in Apostelgeschichte und auch in den Briefen von Paulus.
Ja. In der Zeit gab es nur die eine Gemeinde in Rom, oder weiß man aus der Kirchengeschichte oder so, dass es da noch mehr da, weil Rom war ja groß?
Die haben wahrscheinlich sich in kleinen Gruppen in Häusern getroffen, zum Teil, weil am Ende von Römer sagt er, also grüßt Aquila und Priscilla und die Gemeinde, die in ihren Häusern treffen. Okay. Ne? in ihrem Haus treffen. Und er grüßt auch andere Leute, nicht nur Aquila und Priscilla. Also das gibt zu erkennen, dass es nicht nur eine kleine Versammlung von Gemeinde war, sondern einige. Ich gehe aber davon aus, dass diese Menschen sich auch als Stadtgemeinde immer mal wieder auch getroffen haben. Aber ich weiß da nicht mehr. Genau. Gut, das ist Anlass und Absicht. Die Empfänger, das sind die Gemeinden in Rom. Wo kam diese Gemeinde her? Wir wissen es nicht. Wer hat sie gegründet? Also man geht davon aus, zumindest unter den Katholiken, dass es Petrus war, also Petrus der erste Bischof von Rom. Wir wissen es nicht. Fakt ist, dass am Pfingsttag in Jerusalem gab auch Menschen aus Rom. Die werden auch spezifisch genannt, in Kapitel 2, Vers 10. Das war fast 30 Jahre her, also fast 30 Jahre vor dem Abschreiben dieses Briefes. Eventuell, also wir spekulieren hier ein bisschen, aber eventuell waren das Konvertiten von damals schon. Ja. Ein Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, Ambrosiaster, der legt nahe, dass diese Gemeinde durch ganz normale Christen gegründet wurde, ohne irgendwelchen Apostel. Was beeindruckend wäre. Ja? Also wenn das stimmt, das wäre richtig beeindruckend und auch ermutigend für uns. Ja? Also man braucht keine große Name sein, um Gottes Werk an einen neuen Ort zu bringen. Das ist sehr ermutigend, glaube ich, für uns auch. Genau, aber letztlich wissen wir nicht, wie und von wem sie gegründet wurde. Das ist auch nicht so wichtig. Ja? Fakt ist, sie ist da, sie ist gesund. Ja, das zeigt uns auch, also eigentlich ist es egal, wer eine Gemeinde gründet. Ja? Wichtig ist, wie eine Gemeinde sich entwickelt. Ne? Genau. Anfangs war sie wahrscheinlich eine überwiegend jüdische Gemeinde, aber im Laufe der Zeit haben sich heidnische Christen ihr angeschlossen und sie sind im Jahr 57 nach Christus, als dieser Brief geschrieben wurde, wahrscheinlich ziemlich gut vermischt. Also wir haben sowohl in Römer 11 wie auch Römer 14 und 15 Ansprache an beide Gruppen. Das heißt, diese Gemeinde hat beiden. Und einer der großen Themen in diesem Buch ist auch, wie Juden und Heidenchristen miteinander gut umgehen können. Ja? Das heißt, wir haben eine sehr gut gemischte Gemeinde. Paulus hat indirekt Kontakt zu ihr, also obwohl er noch nie da war und kennt sie nicht persönlich, er hat indirekt Kontakt zu ihr durch Aquila und Priscilla. Ja, der grüßt sie auch am Ende dieses Briefes. Paulus hat Aquila und Priscilla in Korinth kennengelernt. Oder war das in Ephesus? Ich bin mir nicht sicher. Einer von beiden. In Apostelgeschichte 18 hören wir davon. Und Aquila und Paulus haben tatsächlich auch gemeinsam gearbeitet am Zeltmachen. Ja, also die waren vom gleichen Beruf. Und zur Zeit des Abschreibens dieses Briefes waren Aquila und Priscilla wieder in Rom. Ja? Also ich stelle mir vor, dass Aquila und Priscilla, während sie dieser Zeit mit Paulus in Korinth oder Ephesus verbracht haben, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und auch sehr viel über die Gemeinde in Rom erzählt haben. Deswegen kennt Paulus so viele Menschen auch in Rom. Also am Ende des Briefes sehen wir das. Und er weiß von sehr vielen Menschen und er weiß auch sehr viel von der Gemeinde. Genau. So, und nun, bevor wir zu Gliederung und Botschaft kommen, Paulus in Rom, also das habe ich schon ein bisschen angerissen. Drei Jahre später, nach der Abschrift dieses Briefes, kommt Paulus dann endlich nach Rom. Ja? Und dazwischen liegt seine Festnahme in Jerusalem, seine Gefangenschaft unter Felix und Festus und dann die Reise nach Rom, wo er dann auch über Malta gesegelt ist und dann bis hin nach Italien. Und wir lesen in Apostelgeschichte 28, dass die Gemeinde ihm begegnet und ihn sehr willkommen heißt. Ja, die gehen ihm sogar entgegen. Als er noch nicht nach Rom kam, sind sie ihm entgegengekommen auf dem Weg. Und wir lesen am Ende von Apostelgeschichte, dass er zwei Jahre dort verbrachte. Und dann endet Apostelgeschichte. Ein bisschen so Cliffhanger. Okay, was passiert danach? Wir wissen nicht. Das ist auch ein bisschen so aus unterschiedlichen Quellen aus der Kirchengeschichte. versuchen wir so ein Bild zu malen. Eventuell ist er dann doch nach Spanien gereist, nach seinem Hausarrest, also nach diesen 2 Jahren. Spätestens aber nach ein paar Jahren war er wieder in Rom und dieses Mal gefangen gehalten und letztlich gemartert unter Kaiser Nero. Ja? Also spätestens dann eben gemartert, aber dazwischen, also nach dem Ende von Apostelgeschichte bis seine Hinrichtung, wissen wir nicht genau, was passiert ist. Hinweise aber gibt es, dass er tatsächlich nach Spanien gegangen ist. Gut, gibt es bis dahin Fragen? Wenn es nicht so ist, dann lass uns die nächsten 15 Minuten oder so einfach einen ganz schnellen Durchlauf durch das den Brief machen. Falls ihr dazu Fragen habt, dazwischen einfach euch melden. Ich habe am Anfang schon gesagt, das ist die ausführlichste und systematischste Darlegung des Evangeliums und seine Auswirkung, die wir in der Bibel haben. Und wir können das grob, den ganzen Brief in 2 Teilen aufgliedern. Das wird später weiter untergeteilt, aber erstmal einfach, dass wir diese 2 Teile im Kopf haben. Mag jemand bitte Kapitel 3, Vers 21 und 22 lesen und jemand anderen Kapitel 12, Vers 1 bis 3.
Das erste war Kapitel 3.
3, 21 und 22.
Gerne lesen.
Danke.
Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist.
Das passt super, danke. Das ist eine Zusammenfassung der ersten 11 Kapitel, wenn man so will, von Römer. Ja? Da legt Paulus einfach da, was Gott gemacht hat für Menschen in Jesus Christus. Wie er sie gerettet hat aus einem Zustand, wo sie überhaupt nicht in der Lage waren, sich selbst zu erretten. Gott hat das gemacht in Jesus Christus. Und dann hat das eine Auswirkung. Und das ist der 2. Teil von Römer, die ab Kapitel 12, Vers 1 startet. Und wenn jemand Kapitel 12, Vers 1 bis 3 lesen mag.
Ja.
Oder 1 und 2, sorry. 1 und 2.
Okay. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.
Dankeschön. Am Anfang kommt Vers 1, er sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Das ist sein quasi Aufbauen auf dem, was er bisher geschrieben hat. Ja? Also das Kapitel 1 bis 11, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Ja? Und wir wissen das, weil im Kapitel 11 sagt er auch, dass das ganze Evangeliumskonstrukt ist eben, um die Barmherzigkeit Gottes darzustellen, darzulegen. Ja? Das sagt er in Vers 31 von Kapitel 11. Ja? So haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Und dann Vers 32, denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Das ist das Evangelium. Es verkündigt die Barmherzigkeit Gottes. Ja? Und dann sagt er in Kapitel 12, Vers 1, aufgrund dessen lebt so. Ja? Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes lebt so. Ja? Und so kann man Römerbrief grob aufteilen. Das heißt, wenn ihr alles andere vergesst, heute einfach diese zwei Stellen vor Augen haben, Kapitel 3, 21 und 22 und dann Kapitel 12, 1 und 2. Ja? Also die ersten 11 Kapitel einer Darlegung des Evangeliums, einer Darlegung der Barmherzigkeit Gottes, wenn man so will. Und dann ab Kapitel 12, 1 die Folgen des Evangeliums, die Folgen der Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben. Genau. Aber jetzt lasst uns einfach durchgehen, von Anfang an bis Ende. Natürlich werden wir das nicht lesen jetzt und dafür haben wir auch eine Predigreihe. Aber ich möchte euch einfach grob diesen Brief gliedern, damit ihr erkennt eben den Gedankenfluss des Ganzen. Ja? Genau. Kapitel 1, 1 bis 17. Ich würde sagen, das ist die erste der erste große Abschnitt in diesem Buch. Das ist eine Einführung in den Brief. Paulus erklärt nämlich, warum er diesen Brief geschrieben hat. Er möchte unter anderem Frucht sehen. Ja? Diese Frucht wird durch das Evangelium hervorgebracht. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung. Das sagte er in Vers 16 und 17. Es ist durch das Evangelium, dass Menschen errettet werden. Und ich glaube, dieser Begriff Errettung für ihn umfasst viel mehr. Das ist nicht nur so Errettung von der Sünde, das ist auch Errettung zu einem neuen Leben. Ja, und wir wissen das, weil das ist auch, was Paulus später darlegen will. Er sagt nicht nur, also Römerbrief endet nicht nur in Kapitel 3, wo er über die Errettung aus der Sünde spricht, sondern er geht weiter und redet über ein neues Leben. Ja. Und das macht auch Sinn. Also wenn wir errettet von der Sünde sind, dann bedeutet auch, das bedeutet zwangsläufig, dass wir errettet zu Gerechtigkeit. Ja? Und das macht er auch klar. Später dazu kommen wir. Genau. Aber das ist die Kraft Gottes. Ja? Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn wir uns schwach fühlen, machtlos, mutlos, was brauchen wir? Evangelium, ja, mehr Evangelium, das ist die Kraft Gottes. Die Kraft ist nicht in uns, die Kraft ist nicht im Gesetz, die Kraft ist im Evangelium. Und dann, ab Vers 18 bis 23, zeigt er uns die Notwendigkeit des Evangeliums. Warum ist das Evangelium notwendig? Ja? Und das Problem sagt er gleich am Anfang, Vers 18. Es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Das größte Problem für uns Menschen ist nicht Krieg, ist nicht Armut, ist nicht Hungersnot. Das sind alles schlechte Dinge, aber sie sind Symptome. Das Wurzelproblem ist, dass wir unter Gottes Zorn stehen. Und warum ist Gott zornig? Weil der Mensch ihn verwirft. Der Mensch unterdrückt, niederdrückt seine Erkenntnis. Das ist, was er dann beschreibt in diesem ersten Kapitel. Und dann listet er tatsächlich einzelne Sünden auf, die sie machen. Aber was klar wird, ist, dass diese Sünden sind nur eine Auswirkung von dieser Grundsünde. Ja? Alles fließt von dieser Grundsünde heraus. Ja? Das heißt, also oft arbeiten wir nur an die Symptome, ohne uns bewusst zu machen, dass das Problem ist viel grundlegender. Ja? Und wenn das nicht geregelt ist, dann werden diese Sünden immer wieder aufpoppen. Ja? Das geht nicht nur uns so als Christen, das geht auch in Bezug auf Menschen, die Jesus noch nicht glauben. Man kann jemanden ansprechen, der nicht mit Jesus geht und ihn ansprechen auf all die falschen Dinge, die er in seinem Leben macht. Das wird aber nichts fruchten. Ja? Wir müssen tiefer gehen. Ja? Und Menschen zeigen, hey, das Problem, also darüber kann man später reden. Zuerst ist dieses Problem der Zorn Gottes. Ja, die Rebellion gegen Gott, die Niederdrückung der Erkenntnis Gottes, das führt zu dieser ganzen anderen Probleme. Ja, aber das muss gelöst werden. Ja? deswegen mit Nichtchristen am besten das Evangelium geben. Ja? Nicht nur am besten, also das ist unsere ganze Botschaft, das Evangelium geben. Das ist, was sie brauchen. Alles andere ist einfach so eine, wenn wir das Außen reinigen, aber nicht innen drin. Ja. Genau. Also das ist der erste große, ganz große Abschnitt, 1,18 bis 3,20. Natürlich kann man das weiter untergliedern. Also in Kapitel 1 redet er vor allem über die Verlorenheit aller Menschen, also Heiden. Und dann Kapitel 2, 1 bis 16 redet er über religiöse Menschen allgemein. Und dann ab Vers 17, Kapitel 2, redet er über die Verlorenheit der Juden. Und sein Punkt ist am Ende, also 13 bis 20, ist ein abschließendes Urteil über alle Menschen zu treffen. Ja? Alle sind verloren. Ja? Er hat belegt durch drei Kapitel, nicht nur Heiden, auch Juden. Nicht nur unreligiöse, säkuläre Menschen, auch religiöse Menschen sind verloren. Und die brauchen alle Errettung. Und er zeigt eben, also selbst wenn du ein Gesetz hast, selbst wenn du Moral lebst, reicht es nicht. Ja? Und das ist einer seiner großen Punkte. Er verwendet sehr, sehr wenig Zeit mit den Gesetzlosen. Ja? Das ist am Ende von Kapitel 1, das war's. Ab Kapitel 2 redet er zu Menschen, die Gesetze haben. Ja? Das heißt, dein Fokus ist auch vor allem die Moral, der Moralperson, der denkt, mir geht's gut. Er sagt, nein, mir geht's nicht gut. Ja? Und warum? Weil der Moralmensch sich auf sein Gesetz verlässt, auf die Erfüllung des Gesetzes. Und er sagt, das wird dich nicht retten. Das wird dich nicht retten. Ja? Lass uns ganz kurz Kapitel 3, 19 und 20 lesen. Mag jemand das vorlesen?
Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.
Danke. Ja, das ist so das Ende von diesem Abschnitt, wo er sagt, Punkt ist, ihr seid alle verloren. Wir sind alle verloren. Ja? Egal, ob wir ein Gesetz haben oder nicht. Das Gesetz hilft uns nicht, um gerecht zu werden. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das Gesetz zeigt einfach auf, dass wir Sünder sind. Genau. Und dann ab Kapitel 3, Vers 21 ist, wo die gute Nachricht kommt. Also 21 bis Ende von Kapitel 3 sagt er, angesichts der Ungerechtigkeit der Menschen, die tief sitzt, ist die einzige Lösung für Menschen eine fremde Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird. Vers 21 sagt er das. Ja, eine Gerechtigkeit Gottes. Luther hat das genannt Justitia extra nos. Ja, eine Gerechtigkeit außerhalb von uns. Und diese Gerechtigkeit eignen wir uns durch den Glauben allein. Ja? Das ist uns geschenkt. Gott spricht uns frei, nicht basierend auf Werken, sondern allein basierend auf dem Glauben an Jesus Christus, der ein stellvertretendes Sündopfer war. Wichtiges Begriff übrigens, Sündopfer. Dazu kommen wir, wenn wir Kapitel 3 studieren werden. Und dann kommt in Kapitel 4 der erste Einwand. Paulus, du lehrst uns was komplett Neues. Im Alten Testament wurden die Leute durch Werke gerettet. Und jetzt sagst du irgendwas ganz Neues. Und Kapitel 4 benutzt er, um zu zeigen, das war immer so. Ja? Das ist nichts was Neues. Errettung wurde immer durch Glauben. Und er gibt uns zwei Beispiele. In Kapitel 4, Abraham und David. Warum diese zwei? Was denkt ihr?
Also Abraham war der Erste, der Gott geglaubt hat. Ne?
Mhm. Also der Vater des Volkes. Ja, ja. Und David, warum David?
Weil er so oft gegen das Gesetz verstoßen hat vielleicht.
Ja, das ist ein guter Punkt, genau. Und David ist quasi für den Juden, also neben Abraham, der Jude schlechthin. Ne? Also der ist wirklich sehr wichtig. Und von ihm, also von einem der Psalmen, die er geschrieben hat, wird eben zitiert. Und damit will Paulus zeigen, hey, dieses System ist nichts Neues, was ich euch bringe. Das ist, wie Gott immer gearbeitet hat. Ja? Das Gesetz ist nicht zu diesem Zweck gekommen, um Menschen zu erretten. Und das wird er auch später zeigen. Aber hier ist einfach eben wichtig, versteht, dass das keine neue Sache ist, was ich euch sage. Das ist schon immer so gewesen. Und dann Kapitel 5, 1 bis 21, der nächste Abschnitt. Paulus listet die Segnungen auf, die wir in Christus als gerechtfertigte Menschen haben. Er listet einen Segen nach dem anderen. Wir haben Frieden mit Gott, wir haben Zugang zur Gnade, wir haben gewisse unsterbliche Hoffnung, auch inmitten von Leid und Schwierigkeit. Und das ist wichtig, weil die Römer auch in einer Situation waren, wo sie auch gelitten haben für ihren Glauben. Und zum anderen sind wir unter einem neuen Haupt. Ja, nicht mehr unter Adam, sondern jetzt unter Jesus Christus, der neue Adam. Das bedeutet, wir sind nicht mehr gefangen in einer zerstörerischen Familie, sondern einer lebensverändernden Familie. Ja, man kann sich vorstellen, als ein Kind, der in einer Familie ist, wo er die ganze Zeit missbraucht wird, und dann kommt die Behörden, nimmt dieses Kind weg und macht er in eine Familie ein, wo er Liebe und Annahme und Sicherheit und so weiter hat. Ja? Das ist dieses wunderbare Bild. Gott nimmt uns aus der Familie der Finsternis und bringt in die Familie seines Sohnes, Jesus Christus. Und das ist die mitunter natürlich einer der größten Segen der Errettung. Und dann kommt der neue Abschnitt. Ab 6,1 bis 7,6. Und hier kommt Paulus zu sprechen auf eine zweite Einwand, das die Leute haben könnten. Wenn wir betonen, dass Errettung aus Gnade allein kommt, welche Einwand könnte man bringen, ohne dass ihr Kapitel 6 jetzt liest?
Dass man keine Werke mehr macht, braucht vielleicht, ne?
Genau, richtig. Ja? Und das ist immer die Einwand. Ich habe diese Einwand auch öfters gehört, von Muslimen zum Beispiel, auch von Christen tatsächlich, ja. Also wenn wir die Gnade so sehr betonen, werden Leute einfach nicht einfach so weiter sündigen. Und das kannte Paulus damals schon. Ja? Das ist nichts Neues. Das ist nicht irgendwas von schlauen 21. Jahrhundert Menschen, die das, das Evangelium hat Lücken, weil was passiert? Menschen werden jetzt nur weiter sündigen und so. Nee, damals gab es diesen Einwand schon. Und interessanterweise rudert Paulus nicht zurück. Ja, sein Argument ist nicht, ihr habt mich falsch verstanden. Oder er sagt nicht, nee. Also es ist schon so, was ich gesagt habe, aber Werke sind auch irgendwie wichtig und Teil davon. Das sagt er nicht. Sein Blick ist auf eine andere. Er sagt, wenn wir errettet sind, gibt es einen Herrschaftswechsel in unserem Leben. Ja, nicht mehr für die Sünde leben wir, sondern für Gott. Und das ist ein Hinweis, dass jemand die Gnade empfangen hat, wenn er diese Herrschaftswechsel erlebt. In anderen Worten, also nicht, dass Paulus das sagt, aber seine Argumentation ist so, dass wenn wir sagen, wir haben die Gnade Gottes empfangen und leben weiter für die Sünde, Paulus würde in Frage stellen, hast du wirklich diese Veränderung erlebt? Ja? Und wenn wir einfach darin beharren, und sagen, ist mir egal, ich bin gerettet, ich habe die Gnade Gottes erlebt, ich kann weiter sündigen. Paulus würde am Ende sagen, diese Person ist gar nicht gläubig. Ja? Jemand, der wirklich die Gnade Gottes erlebt hat, erlebt einen Herrschaftswechsel. Ja? Und das ist wichtig für uns zu wissen, weil die Gefahr ist tatsächlich, dass wir Heiligung zu einem Bestandteil unsere Errettung machen im Sinne von, wir brauchen Glauben und dann auch Heiligung haben und dann sind wir gerettet. Ja, also quasi Gnade plus auch so Werke, Heiligung, das führt zur Errettung. Und das glauben einige Christen. Ja? Aber das Bild, die Paulus uns gibt in dieser Römerbrief, nee, du bist vollständig errettet. Aber wenn du vollständig errettet bist, führt das zu ein verändertes Leben. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ja? Dass wir die Dinge nicht zusammenbringen, die nicht zusammengehören und trotzdem die Folge sehen. Ja? Sodass auch jemand, der sagt, es ist egal, wie wir leben, Hauptsache, ich habe die Gnade Gottes angenommen, man sagt auch gleichzeitig nicht das, sondern man sagt, nein, 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 das ist auch wichtig, weil das ein Hinweis ist, ob du wirklich das erlebt hast. Ja? Macht das Sinn? Ist mir sehr wichtig, dass wir das verstehen. Genau. Das erklärt dann Paulus von 6, 1 bis 7, 6. Und dann Kapitel 7, Vers 7 bis 25, stellt er die Frage, warum kämpfen wir immer noch mit Sünde, obwohl wir gerettet sind? Ja, das ist so die große Frage. Es gibt eine große Diskussion zwischen Theologen, ob Paulus hier von Nichtgläubigen oder Gläubigen redet. Meine persönliche Meinung und die Meinung vieler Theologen ist, dass er von Gläubigen redet. Ja? Wir haben jetzt nicht die Zeit, die Stelle zu lesen, aber Paulus redet hier über den Kampf, er redet von einem Ich, der Kampf, den jemand spürt, weil er in sich selbst Gottes Gesetz erfüllen will, aber gleichzeitig spürt immer noch den Drang zum alten Leben. Ja? Und viele würden sagen, Paulus redet von sich selbst, bevor er gläubig war. Ich glaube, dass er redet von sich selbst als Gläubiger. Zum einen, weil das in dem ganzen Gedankenfluss von Paulus besser Sinn macht, meiner Meinung nach. Also er redet über Menschen seit Kapitel 3, die gerettet sind. Das wäre ein bisschen komisch, wenn er jetzt zurückgeht. Aber zum anderen auch, ich kenne keinen Christen, der sich nicht wiederfindet in seine Worte in Kapitel 7. Ja. Das ist eine Stelle, die so viel Trost bringt, so vielen Christen. Ja. Das ist ein zweiter Grund für mich, wo ich glaube, hey, das passt so gut zu unserer Erfahrung als Christen. Und deswegen würde ich das so interpretieren. Aber es gibt auch gute Theologen, die das anders denken. Ich möchte das einfach platzieren und ihr könnt dann selber im Laufe unseres Studiums eure Entscheidung treffen. Und dann Kapitel 8, 1 bis 39 ist das Leben als Christ. Ja, der Christ ist geleitet durch den Heiligen Geist, durch Leid und Anfechtungen und der Christ kommt sicher ans Ziel. Ja, da ist, wo Kapitel 8 endet. Ja. Niemand, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Unsere Reihe wird hier enden, in Kapitel 8, 1 bis 39. Also wir werden natürlich zurückkehren zu Römer und Kapitel 9 bis 16 später dann machen. Deswegen möchte ich einfach ganz, ganz kurz zusammenfassen, was in diesen Kapiteln dann vorkommen. Also Kapitel 9 bis 11 ist ein großer Abschnitt, wo Paulus auf eine weitere Einwand zu sprechen kommt. Was ist mit den Juden, die nicht glauben? Ja, sind Gottes Verheißungen alle dahin? Weil so viele Juden nicht glauben. Und das ist eine relevante Frage, weil so viel Widerstand, vor allem in den ersten Jahren der Kirche, kam nicht von den Römern, sondern von Juden. Ja? Das könnte Menschen zum einen verunsichern. Wow, wenn sogar die Menschen des Alten Testaments uns verwerfen, kann es sein, dass wir das irgendwie falsch verstanden haben. Aber zum anderen auch, und ich glaube für die meisten, sie waren schon überzeugt, ne? Also das Evangelium ist die Wahrheit, aber das macht uns sehr traurig, weil wir sehen, die Menschen der Bücher, also die Juden, also die uns das Alte Testament gegeben haben, die glauben gar nicht. Wie traurig ist das? Und Paulus sagt, das ist kein Unfall. Das ist nicht so, wow, unerwartet. Und Gott ist im Himmel und denkt, boah, wieso ist das passiert? Paulus erklärt Gottes Plan, Gottes Geheimnis dabei. Und die Stelle habe ich vorhin gelesen, Kapitel 11, 30 bis 32. Er verhärtet damit alle Barmherzigkeit brauchen. Und das ist ein Mysterium. Wir werden auch spannend diese Fragen klären, wenn wir das endlich machen. Aber das ist eine krasse Sache. Zu seinem Plan gehört, dass Menschen in Unglauben verhärtet sind, sodass er Erbarmen zeigt. Ja? Und das gehört nicht, also dazu gehören nicht nur Juden, sondern auch, nicht nur Heiden, sondern auch Juden. Ja? Die, die nah waren, müssen genauso viel Barmherzigkeit erfahren, wie die, die fern waren. Ja? Thea, kannst du kurz die Tür zumachen? Und dann, wir sind fast fertig. Genau. Und dann 12.1 bis 15.7, praktische Auswirkungen des Evangeliums im Miteinander, im Leben in der Gemeinde auch und auch im Leben in der Gesellschaft. Ja? Also er führt das einfach auf, welche Auswirkungen das Evangelium in diesen Bereichen haben muss. Ja? Im Miteinander, in der Gemeinde und auch in der Gesellschaft. Und dann am Ende 15.8 bis 16.27 abschließende Anmerkungen und besprechen seine Pläne und Grüße und so weiter. Ja? So, das war ein sehr schneller Durchlauf und ich hoffe, das gibt euch ein bisschen Orientierung, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dieses Buch, zumindest der erste Teil dieses Buchs, studieren werden. Gibt es dazu Fragen?